Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Ja, dann herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zur Sonderfolge, wie angekündigt, an diesem Freitag nach Weihnachten, Folge 53. Mein Name ist Flo Hauser, Christoph Stadler wieder mit am Start. Die Frage, wie war bei dir denn Weihnachten, die Feiertage? Hast du viel zugenommen? Hast du viele Plätzchen gegessen? Hast du Geschenke gekriegt?
Viel Plätzchen gegessen, viel gegessen. Dadurch, dass ich nicht auf die Waage bin, keine Ahnung. Die Frage stelle ich dir gar nicht, weil das wird bei jedem, glaube ich, dasselbe sein. Nee, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Jetzt rutscht man dann so langsam ins neue Jahr rein und ein bisschen Football gab es ja auch am Weihnachtstag Nummer 1 war es, erster Weihnachtsfeiertag, ja genau, 25. Genau. Ich muss mir nochmal kurz überlegen. Weiß nicht, sollen wir über die mal kurz noch sprechen, was da los war? Haben wir ja angekündigt.
Ja, natürlich, unbedingt. Die beiden Spiele am 25. Die Kansas City Chiefs, eigentlich eine sehr erwachsene Leistung gegen die Pittsburgh Steelers, die ein bisschen, ja, mein Gott, die hätten auch ein bisschen mehr machen können, die hatten auch ein bisschen Pech bei so einem Play, was vielleicht ein Incomplete Pass geworden wäre, ob das dann nochmal spannend geworden wäre, sei mal dahin. Die Chiefs gewinnen aber mit 29-10 und sind durch den Sieg aus eigener Kraft nun die Nummer 1 in der AFC, Christoph. Und eigentlich am Ende des Tages haben wir das eh alle erwartet, oder? Also die verlieren halt einfach nicht.
Ja, ich hätte schon gedacht, ob die Bills vielleicht nochmal rankommen, aber ja, man muss das schon auch ihnen hoch anrechnen. Jetzt ist es keine überragende Regular Season, haben jetzt bis zum Super Bowl Heimrecht, stehen daheim bisher 8-0. Das ist jetzt nicht die allerbeste Nachricht, glaube ich, für alle anderen Teams in der NFL. Also muss man schon auch einen Hut ziehen und das war, was du gesagt, eine erwachsene Leistung. Das stimmt ja, schon, wahrscheinlich mit einer der besten Saisonleistungen. Auf der anderen Seite, Pittsburgh ist schon auf dem Boden der Tatsachen angekommen, also gegen Contender, Philly, Baltimore, Kansas, sehen sie halt keine Chance. Da haben sie jetzt eine Punktedifferenz von minus 50 bei diesen drei Niederlagen. Das ist eine Playoff-Mannschaft, aber nicht mehr, nicht weniger. Das kann man jetzt positiv wie negativ sehen gegen die Top-Teams. Da reicht's einfach nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Das hat mich auch ein bisschen an der Körpersprache gestört. George Pickens, der wieder zurückgekommen ist, der war eigentlich die ganze Zeit frustriert. Ich verstehe das, wenn es nicht läuft, wenn man gegen die Chiefs verliert. Und wie gesagt, in den wichtigen Momenten sind die Chiefs einfach da. Kein Spektakel, aber trotzdem einfach gut. Aber das fehlt mir bei den Steelers auch, diese Konstanz über vier Viertel gegen Top-Teams und vor allen Dingen haben sie ganz schlecht angefangen und dann hat mir die Körpersprache auch einfach überhaupt nicht gepasst. Also das muss Richtung Playoffs besser werden, weil ich finde, das Talent auf beiden Seiten des Balles hätten sie schon, um zumindest mal die Wildcard-Runde zu überstehen, je nachdem, wer der Gegner sein wird. Aber da muss man dann natürlich gucken.
Muss ich kurz mal überlegen, du spielst gegen, also sagen wir mal, die Ravens holen sich die Division, du spielst dann gegen die Ravens, gegen die Bills.
Ja,
vermutlich, klar, da sehe ich ehrlich gesagt wenig bis gar keine Chance. Weil was ich so, das habe ich danach dann gelesen, im Nachgang des Spiels, dass sie unter der Woche eben auch angesprochen haben, nicht immer in der Flat geschlagen zu werden. Was passiert? Erster Touchdown von Worthy, sie werden in der Flat geschlagen.
Ja.
Wo sich dann, ich glaube, Queen war es, der sich darüber aufgeregt hat und noch gemeint hat, das haben wir unter der Woche extra angesprochen, oder vor dem Spiel, unter der Woche war das Spiel ja, extra angesprochen und passiert es eigentlich gleich beim ersten Score der Chiefs. Also das ist eine gute Mannschaft, aber es ist eine klassische, für mich, Wildcard-Mannschaft. Du kommst rein und hast dann, glaube ich, keine Chance. So war es ja letztes Jahr eigentlich auch. Dann spielst du wahrscheinlich gegen die Bills, vielleicht gegen die Ravens. Klar, Divisionsduell in den Playoffs ist auch nochmal was anderes, aber nee, das war für mich nochmal der Beweis, dass da einfach dann die Qualität nach ganz oben fehlt. Das ist jetzt gar nicht schlimm, aber die Chiefs haben ihn schon aufgezeigt, weil sie perfekt eingestellt waren auf das, was da kommt. Ja. Mahomes mit dem Quick Game, das ist auch nicht zum ersten Mal passiert, aber das war der zweitschnellste Release in seiner Karriere mit 2,34. Schneller hat er den Ball noch nie geworfen. Natürlich darauf eingestellt, auf die Steelers, auf den Pass Rush. Ja, das können halt dann große Teams sich auf sowas einstellen. Jetzt ist die Offensive nicht wahnsinnig potent dieses Jahr. Sie wird vielleicht jetzt potenter. Ich fand es schon einen guten Auftritt von der Offense. Aber so gewinnst du halt dann Spiele und auch unter Umständen Championships.
Total. Und was ich sehr spannend fand, vielleicht letzter Punkt zu dieser Offensive auch, ich glaube, bis ins Anfang drittes Viertel waren die Spieler mit den meisten Receiving Yards Justin Watson und Samaji Perine.
So, ja, und acht dann verschiedene Receiver, genau, die da angeworfen wurden.
Und der Andrew Hopkins hat gar keine Rolle gespielt, war aber bei zwei wichtigen Downs komplett da. Travis Kelce auch in der zweiten Hälfte dann natürlich auch mit seinem Touchdown, geschichtsträchtig da nun die meisten in der Franchise-Historie vor Tony Gonzalez. Aber daran sieht man einfach, dass sie auch ihre Playmaker, wenn die aus dem Spiel genommen werden oder wurden stellenweise von den Steelers, trotzdem einfach eine Antwort haben. Und das ist immer das, wo ich das größte Augenmerk drauf lege. Und dementsprechend war das sehr, sehr stark. Und bei den Steelers können wir einen Haken dran machen. Mal gucken, gegen wen es dann am Ende des Tages geht.
Also, ja, ich finde, Worthy wird wieder besser eingebunden. Das war jetzt, weiß nicht, das dritte Spiel in Folge, wo es ganz gut mit ihm ausschaut. Die Defensive wurde zu Recht meines Erachtens kritisiert, es war Chris Jones nicht dabei und sie hat trotzdem ein gutes Spiel. Mhm. Okay, ich halte die Steelers Offense nicht für die allerbeste, auch wenn Pickens jetzt wieder mit dabei war. Ne, das war schon, das waren schon gute Ansätze. Selbst im Weg,
der George Pickens.
Aber ja, gut,
das ist ein anderes Thema.
Aber war schon, also Zeichen auch an die Liga, hey, ihr könnt uns weiter, in Anführungszeichen, unterschätzen. Wir gewinnen unsere Spiele.
Ja.
Und halt Heimrecht bis zum Super Bowl jetzt.
Und ich finde das immer noch so kurios, dubios, nennst wie du willst, mit so vielen Siegen und nur einer Niederlage und alle sprechen drüber, so gut sind die ja gar nicht. Das ist irgendwie total irre. Aber
ja, man spricht es irgendwie jede Woche an und ja, irgendwo ist es ja auch ein valider Punkt, aber sie widerlegen das doch dann immer wieder. Mhm. Also es kann trotzdem sein, dass die dann in der ersten Runde auch rausscheiden. Da kann trotzdem auch ein gutes Team kommen, aber ich sehe es immer undeutlicher im weiteren Verlauf des Jahres, der Saison.
Ich warne immer nur davor, Heimrecht und dann kommen irgendwann die Playoff-Chiefs und dann wird es für alle sowieso unfassbar schwierig, wenn die dann in ihre Playoff-Form kommen.
Ich meine, letztes Jahr haben wir gesagt, oh, sind zum ersten Mal nicht mit Heimrecht unterwegs, war dann auch egal. Jetzt dieses Jahr sind sie wieder mit Heimrecht, ist es dann auch egal. Ich würde trotzdem sagen, gegen die Ravens, gegen die Bills, in einem Spiel kannst du verlieren, aber sowas, nochmal, ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich finde, die spielen wieder eine tolle Saison, die Steelers, aber das ist dann für, ganz hart gesagt, für die Chiefs im Moment Gemüse. Und wahrscheinlich, egal wer da reinkommt, Chargers, Broncos, die Steelers, sagen wir mal, das sind die drei Favoriten, beziehungsweise die Steelers sind ja schon mit dabei. Ja, sehe ich dann schwierig. Für die Steelers könnte natürlich sagen wir mal so, alle betteln sich jetzt drum, diesen ersten Wildcard-Spot zu bekommen, damit du gegen die Texans spielst. Weil das ist, glaube ich, im Moment freilos.
Und das ist die perfekte Überleitung zum zweiten Christmas Game, definitiv. Wir werden übrigens auch, das hat nochmal gesagt, natürlich auch jetzt diese ganzen Sachen gucken, AFC, NFC, was ist wichtig in dieser Woche, weil es kann ja eigentlich dann auch fast alles schon geclincht werden. Also das im Laufe dieser Folge. Aber ja, Übergang zu Baltimore gegen Texans und ich glaube, das ist, wie du schon sagst, relativ schnell erzählt. Ich war irgendwie nicht überrascht und am Ende war ich sehr überrascht. Ich war nicht überrascht, dass die Ravens gewinnen. Das war mir fast klar aufgrund der Situation bei den Texans mit Tank Dell-Verletzung und irgendwie alles. Die Offensive muss sich neu finden, gefühlt.
Ja.
Und das zu diesem Zeitpunkt echt natürlich blöd. Aber dass es dann so deutlich ist und wirklich gar nichts ging und auch wenn sie mal mutig versucht haben zu sein, wie beim vierten Versuch zu gehen und so, dann nichts funktioniert hat, das war schon. Also die Texans, ich glaube, die können wir, wenn das so läuft, Playoffs hin oder her, das ist ein Kurzurlaub dann.
Genau, jetzt habe ich die Steelers ja eigentlich schon abgeschrieben, aber wenn sie Fünfter werden, spielen sie gegen die Texans, dann haben sie tatsächlich eine Chance, weil die Texans sind, also das war mit das schwächste Offensivspiel, ich glaube Stroud hat es ja selber auch gesagt, das schwächste Spiel seiner Karriere, das war wirklich sowas von überhaupt nicht, ich verstehe es vollkommen nach dieser Tank Dell-Verletzung, mein kurzes News-Update, bei dem ist einfach das ganze Knie kaputt, der wird 2025 in der Saison nicht spielen, den kann man eigentlich nur gute Besserung wünschen, dass das irgendwie wieder gut wird, das wird ein langer Weg zurück, wie es bei Nick Chubb auch war. Boah, das ist eine brutale Verletzung da, als er sich da gegen die Chiefs verletzt hat. Gute Besserung. Aber diese Offense war ja sowas von abartig schwach. Auch Stroud, da waren einfach ganz normale Pässe dabei, die er nicht angebracht hat, die er, als ob sie ihm aus der Hand gleiten würden. Das sah echt nicht gut aus. Hatte 185 Yards, 17 von 31 Pässen, die er angebracht hat. Bei Pässen, ich habe es mir aufgeschrieben, 10 oder mehr Yards, war 5 von 11. Also unter 46%, in der Saison ist er bei ein bisschen über 52%, was jetzt schon okay ist, aber nicht überragend. Mhm. Boah, also Texans, glaube ich, tatsächlich, wer da Fünfter wird, also den ersten Wildcard-Spot bekommt, hat ganz blöd gesagt einen Freilos. Deswegen die Steelers, sorry, ich war vielleicht vorhin zu voreilig. Wenn er Fünfter werdet, dann könnt ihr weiterkommen. Dann hast du recht.
Ja, also mit der Defensive von den Steelers, wenn so ein möglichen Matchup auf jeden Fall, gibt es natürlich dann auch noch eine Folge vor den Wildcards, da werden wir natürlich auf jedes Matchup schauen, wenn es dann feststeht. Aber um darauf zurückzukommen, was mich total enttäuscht hat, du hast es so ein bisschen angesprochen gerade schon, das sind einmal das Playcalling an sich, als auch die Entscheidungen vom Quarterback. Und das ist man bei CJ Stroud überhaupt nicht gewohnt. Zahlen, Statistiken hin oder her, das war einfach, ich habe das Gefühl gehabt, die haben zu viel nachgedacht während des Plays. Ich meine, man denkt immer nach, was machen wir jetzt? Es gibt Adjustments kurz vorm Snap, alles gut. Aber er hat ja auch kaum Unterstützung bekommen durch sämtliche Kollegen aus der Offensive. Ständig unter Druck. Und die Baltimore Defense wissen wir auch, wie gut die ist. Aber für mich war rein weg von den Statistiken dieses Gefühl da, um Himmels Willen, ich muss ja jetzt irgendwas machen. So hat sich das angefühlt. Also immer Stress in der Pocket.
Es hilft dann halt auch nicht, wenn Mixon, ich habe es mal oft gemacht, 26 Yards bei 9 Carries, 2,9.
Ganz genau,
Pierce war 2,6, gut, Ogunbowale der hatte 2 Carries, die können wir rauslassen, auch wenn er dann für 12 Yards gelaufen ist. Also
ja, da war einmal in der Garbage Time dabei.
Da kommt nichts zusammen. Matchy hatte 5 Catches, Collins 3 Catches. Klar, es ist viel leichter, Collins aus dem Spiel zu nehmen, wenn Tank Dell jetzt auch noch raus ist, nachdem Dix eben ja schon länger verletzt raus ist. Boah, das ist, ich sehe da, trotz guter Defensive, ich sehe da keine Hoffnung für die Texans, das Ruder nochmal rumzureißen, weil da ist echt, wie du sagst, da ist so viel Verunsicherung. Ich finde, das Playcalling ist auch nicht, das ganze Jahr über schon nicht gut von Bobby Slowik. Was haben wir den letztes Jahr zurecht gelobt? Die Texans sind für mich eine der größten Enttäuschungen. Ich sag's ganz ehrlich, hat natürlich mit Verletzungen zu tun, aber das war schon auch zäh anzuschauen. Und die Ravens mussten sich ja wirklich nicht sonderlich anstrengen. Also da hätten sie auch 3 Weihnachtsgänse vorher essen können. Der hätte noch so schwer im Magen liegen können, das wäre völlig egal gewesen.
Ja, Lamar Jackson hat es ja auch gesagt bei seinem Touchdown-Lauf über, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, wie viele Yards, gesagt, naja, ich bin halt in die Endzone gejoggt. Obwohl er verdammt schnell war. Der ja auch den Rekord jetzt gebrochen hat, also die meisten Rushing Yards eines Quarterbacks in der NFL-Geschichte, das er auch nochmal geschafft. Derrick Henry auch richtig krass überzeugt. Und das ist das Problem der Texans, glaube ich. Wir waren eigentlich von Woche 1 ab, vor allen Dingen wir zwei, eigentlich immer total begeistert von dem Namen des Pass Rushes her. Und die haben auch gute Leistungen mal gezeigt, aber auch da, ähnlich wie bei den Steelers gegen Top-Teams, wird's halt schwierig, wenn die dir mit 3 Sachen um die Ecke kommen. Und das wissen wir bei den Ravens, du hast Lamar Jackson im Passing-Game, du hast Lamar Jackson, wenn er geplant oder improvisiert läuft, und dann hast du das Laufspiel mit Derrick Henry. Und das war für die Texans einfach viel zu viel. Du hast es richtig angesprochen, die sind da drüber spaziert am Ende. Ja. 31-2
haben wir, glaube ich, 10 Minuten länger den Ball für die Defense als Addition noch. 10 Minuten länger den Ball. Du musst es 10 Minuten länger drauf bleiben. Das kann nicht funktionieren.
Ja, deswegen ist die Frage an dich, aber die haben wir eigentlich schon beantwortet, die hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, was machen wir mit den Texans, weil Deontay Johnson wird auch nicht die Antwort sein aller Probleme auf der Wide-Receiver-Position, der von den Ravens jetzt gekommen ist und Woche 18 dann spielen wird. Das ist auch nicht die Antwort, wie gesagt, also ich mache mir da echt Sorgen, dass dieses tolle Team, finde ich, mit interessanten Einzelspielern auch und CJ Stroud, der uns viel Spaß gemacht hat, so ein bisschen den Faden verloren hat in diesem Dezember und wie du bereits gesagt hast, egal wer da kommt, sehr wahrscheinlich dann direkt wieder die Sachen packen darf.
Ja, man muss sich als Gegner nochmal, diese Defense, ich finde die immer noch richtig gut, die haben gute Spiele, aber wenn du 10 Minuten oder über 10 Minuten länger auf dem Feld bleibst, das kostet halt einfach Körner. Und die Ravens, nochmal, die haben sich kein Bein ausgerissen, die hatten insgesamt 17 Pässe, 15 davon von Lamar, dann kam ja Josh Johnson, weil es auch egal war, und dafür 43 Laufversuche. Ja, die sind halt dann einfach per Lauf gegen die Texans rangegangen. Das war auch jetzt nicht sonderlich flashy, hat es auch gar nicht gebraucht, weil das war völlig ausreichend. Wenn Lamar Jackson das schon sagt, ich bin in die Endzone gejoggt, das ist eigentlich das Todesurteil für die andere Seite, weil das ist ja sehr peinlich. Ja, und jetzt, klar, die Ravens waren ein super Spieltag für die, weil sie jetzt die Nummer 1 wieder sind in AFC North, die Führung übernommen haben, spielen jetzt gegen Cleveland Woche 18. Fühle ich jetzt nicht, dass sie das nicht gewinnen. Die Steelers spielen gegen Cincy, da könnte es ja noch um was gehen. Je nachdem, was die Bengals machen, wird dann gleich auch Thema sein. Ja, ich glaube, die Ravens holen sich die Division jetzt.
Ja, mit diesen Voraussetzungen bin ich da absolut bei dir. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
Und dann sind es die 3 Top-Teams in der AFC, Chiefs, Ravens, Bills, die für mich dann auch den Titel in der AFC unter sich ausmachen werden. Relativ deutlich sogar die 3.
Da, das auf jeden Fall auch. Da wird ja immer drüber gesprochen, wer kann dann die Chiefs überhaupt dann stoppen? Ravens oder Bills? Die Bills haben sie ja einmal geschlagen, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. In der AFC kristallisiert sich da dieser Dreikampf auf jeden Fall heraus. Ja.
Genau. Dann schauen wir noch. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Zeit eingeplant, weil es auch ein wichtiges Spiel ist für die Playoffs. Ja. Thursday Night Football, ganz aktuell, wenn wir ausnahmsweise mal am Freitag aufzeichnen, die Seattle Seahawks bei den Chicago Bears. Und ich sag's mal so, was ein Kackspiel, sorry. Meine Güte, war das Mist. Und bevor wir reden, eigentlich tut er mir fast ein bisschen leid. Julian Engelhardt hat das Spiel kommentiert auf der Plattform, also auf der für The Zone auf der Plattform. Und ich habe ihn vorher gebeten, uns vielleicht einen kleinen Take zu geben, was er so gesehen hat. Da hatte ich nicht damit gerechnet, dass es so zäh wird. Also jetzt Julian mit seinen Aussagen zu diesem wirren Spiel. Bitteschön.
Ja, wunderschönen guten Tag, die Herren. Jetzt haben wir exakt 5 Uhr morgens. Das war ein hartes Spiel, um nachts wach zu bleiben, kann ich euch sagen. Ihr wolltet ja noch einen kurzen Take von mir. Ich habe am Ende mehr Punts gesehen als Punkte. Ich habe am Ende mehr Sacks gesehen als Punkte. 6-3 gewinnen die Seahawks in einer grausamen Partie, zumindest was die Offense betrifft, gegen die Bears. Fangen wir kurz mit den Bears an. Fast hätten sie zum 10. Mal in Folge keine Interception geworfen und zum 10. Mal in Folge ein Spiel verloren. Das haben sie dann auch. Aber Caleb Williams hat seine Serie beendet. Nach 354 Passversuchen in Folge gab es dann mal wieder eine Interception. Die längste Serie eines Rookie-Quarterbacks damit gerissen. Das war ein Desperation-Play, allerletztes Play des Spiels quasi. Ja, also zu den Bears gibt's dann auch nicht viel mehr zu sagen. Mit dem Team nur 4 Siege ist für mich immer noch völlig unbegreiflich, aber es ist einfach so. Und dann kommen wir zu den Seahawks. Boah, also ich habe wenig Hoffnung, dass die in dieser Verfassung die Rams nächste Woche schlagen. Und das müssen sie ja, wenn sie die NFC West noch gewinnen wollen. Bräuchten am besten auch noch eine Niederlage der Rams jetzt gegen die Cardinals. Da spricht schon viel für L.A. Gino hatte wohl immer noch ein bisschen Knieschmerzen. Da war ja dieses eine harte Tackling vor 2 Wochen möglich, dass ihn das auch noch beeinträchtigt hat. Man muss sagen, die haben ganz gut angefangen, vor allem mit dem Laufspiel ohne Kenneth Walker. Der ist auf IR, die müssen ohne den klarkommen für den Rest der Saison. Hat aber ganz ordentlich funktioniert zunächst mit Charbonnet und Kenny McIntosh. Das war allerdings nur in Hälfte 1 so. Ab dem 3. Viertel ging das auch bergab. Das hat dann auch die Bears Defense gut gemacht, muss man sagen. Offensiv war das zu wenig von den Seahawks. Anfangs war es ein bisschen Tyler Lockett, DK Metcalf, fast gar kein Faktor. Jackson Smith und Jigba hat lang gebraucht, um reinzukommen. Am Ende kam ein bisschen was, aber im Passspiel, boah. Sehr, sehr zähe Nummer. Defense, muss man sagen, bei den Seahawks war gut. Leonard Williams, überragend bester Spieler der Partie. Aber wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, die Rams gewinnen die Division. Das soll es von mir gewesen sein. Ich gehe ins Bett. Macht's gut. Viel Spaß euch noch.
Ja, jetzt, wo wir aufzeichnen, könnte er vielleicht schon wieder wach sein. Ich weiß nicht, ob er schon verarbeitet hat. Also, das war schon.
Ja.
Also, 6-3 für die Serie. Ich habe jetzt kein Leckerbissen erwartet, aber das habe ich nicht. Aber ich glaube, es waren jetzt 13 Punts insgesamt, beide Teams zusammen. Wow.
Wow. Aber, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir hatten einen Game-Winning-Field-Goal 21 Sekunden vor dem Ende des zweiten Viertels. Und dann hatten wir noch eine ganze zweite Hälfte. Ist, glaube ich, nichts mehr großartig hinzuzufügen. Und Julian hat es richtigerweise gesagt, am Ende hat die Defense der Seahawks dieses Spiel auch gewonnen, weil es gab so ein paar flashy Momente von Caleb Williams halt eben auch. Aber diese Defense, die macht mir dann wieder Hoffnung. Das ist immer so das Thema, wenn wir eine Prognose abgeben wollen, auch wir zwei, Christoph, bei den Seahawks, mal ist die Offensive gut und ausbalanciert, mal ist die Defensive aber vor allen Dingen das, was ihnen die Spiele gewinnt. Und das war jetzt diese Woche halt wieder mal absolut der Fall. Wenn sie dieses Niveau mit der Defense, was sie vor 2 Wochen auch schon mal so ein richtig gutes Spiel hatten, aufrechterhalten können, dann kann auch noch was gehen. Aber sie brauchen halt, wie gesagt, diese Schützenhilfe jetzt.
Genau, sie brauchen Schützenhilfe. Die Rams gegen die Cardinals, das ist dann Samstag auf Sonntagnacht. Und Defense wieder gut, kann man so festhalten bei den Seahawks. Die Offense, aber das war schon echt. Boah, ey. Also Kenneth Walker, Julian hat es ja gerade gesagt, Saison aus, Knöchelverletzung, der ist auf IR. Charbonnet durfte dann endlich mal wieder ran. Erste Halbzeit, finde ich, sah gut aus, auch mit McIntosh. Ich habe es eh nicht verstanden, warum Charbonnet in den letzten 2 Wochen durfte 9-mal den Ball tragen.
Ja,
also 9 Leute, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Mit einem nicht ganz fitten Walker übrigens, muss man sagen. Das war offensichtlich, war das.
Ich verstehe nicht so ganz, was die Seahawks da in der Offensive vorhaben. Ja. Und dann funktioniert es eigentlich klar, dass du in der Halbzeit Adjustments machst und das dann besser werden sollte, im besten Falle, auch bei den Bears, die jetzt keine schlechte Defense haben. Aber dass das Passspiel so null funktioniert, also gefühlt, als ich es gesehen habe, zu 90% waren es Screen- oder Swing-Pässe, irgendwas Kurzes, oder halt dann Charbonnet oder McIntosh bitte laufen.
Ja.
Das war sowas von unkreativ, das war also nicht zu fassen.
Ja. Was,
da ist so viel Potenzial eigentlich da. Natürlich ist Gino wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen, das hat Julian auch gerade gemeint. Aber du musst ein bisschen mehr draus machen mit den Receivern als den Quatsch, den wir da gesehen haben. Also Wahnsinn.
Bin ich bei dir, aber natürlich gehört der Gegner immer ein Stück weit dazu. Ich hatte das Gefühl, dass die Bears sich ganz gut im Laufe der ersten Hälfte adjusten konnten auf die Coverage im Passing-Game der Seahawks. So immer wieder mal natürlich Wechsel in Zone- und Man-Coverage. Das war dann insgesamt schon mal besser. Also der hatte auch selten gefühlt richtig gute, schnelle, offene Fenster. Und wenn, dann hat er schon immer ein bisschen Druck bekommen. Ob das mit einer Verletzung zusammenhängt, kann durchaus sein. Das ist Interpretationssache. Aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, da können wir, glaube ich, relativ zügig einen Haken dran machen. Nylund hat super zusammengefasst. Das war am Ende des Tages nicht schön anzusehen, aber ich sag's immer wieder, seitdem in den USA die Kollegen bei Prime übernommen haben, ist jedes zweite Thursday Night Football Spiel dann einfach ein Low-Score-Game. Also,
aber wie sollen die Seahawks dabei. Jetzt angenommen, die Rams verlieren gegen die Cardinals, das kann ja durchaus passieren. Wie soll diese Offense gegen die Rams scoren? Also gegen diese O-Line und die Rams-Defense, der Pass-Rush kann da schon Druck machen. Also wie soll das gehen? Also die Bears ist jetzt kein überragender Matchplan. Lass uns dann vielleicht dann doch den Lauf irgendwann wegnehmen, weil im Passspiel, da machen wir das und das, damit die Bälle nicht ankommen. Ja, sorry, da muss ich kein Offensive-Coordinator sein. Das ist jetzt die ganze Säule bei den Seahawks ein Problem. Also, da muss ich mir schon ein bisschen mehr überlegen für so wichtige Spiele dann. Sie haben es gewonnen, alles gut. Aber da hast du gegen die Rams so keine Chance.
Nee, bin ich bei dir, pardon, weil auch die Tight Ends-Thematik ist eine, die nicht vorhanden ist in dem Gameplan der Seahawks irgendwie gefühlt. Tyler Lockett spielt die ganze Saison keine Rolle. Und am Ende des Tages muss ich kein Defense-Coordinator sein, um zu erkennen, okay, wenn ich den Slot zumache mit Jackson Smith und Chigba, dann ist alles, dann haben wir schon mal 80% der Offensive verteidigt gefühlt. Ja, gebe ich
aber
dir absolut recht.
Ich kann mir das ja auch zum eigenen Vorteil machen, aber das können die Seahawks nicht. Und das,
korrekt.
Das ist brutal gerade mit anzuschauen, weil diese Bears, was sind es, 10 Niederlagen in Folge bei Chicago, Caleb Williams. Bis zum letzten Drive war kein Pass von den Bears über 6 Yards. Mhm. Ja. Also diese Offense ist auch dermaßen im Eimer. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da muss ganz schnell jetzt was passieren, sonst ist Caleb Williams, seine Entwicklung wirklich, nimmt dramatische Züge an, weil der auch Fehler macht, die böse sind. Dann sind wieder tolle Plays mit dabei im finalen Drive. Dieser Pass da auf DJ Moore war sensationell, dann auf Odunze und dann zum Ende hin wieder so ein, also ich habe es nicht verstanden, warum wollen sie unbedingt tief gehen, statt vielleicht noch ein paar Yards rauszuholen für ein Field Goal, um dann zumindest in die Overtime zu kommen. Also ja, ich verstehe nicht, was die Bears machen. Ich verstehe es nicht.
Ja, das ist aber am Ende des Tages, wie gesagt, das meinte ich vorhin so, gab es so 2-3 Flashes von Caleb Williams, wo man dann sagt, boah, das ist richtig gut und vielleicht hat man darauf vertraut, aber da bin ich bei dir, da musst du auch lieber den Spatz in der Hand nehmen.
Genau, an der 40-Yard-Linie muss man vielleicht dazu sagen, geh doch mal, schaff vielleicht 10 Yards, ist ja wurscht, wie viel es dann tatsächlich sind, mach ein einigermaßen gutes Field Goal, dann geht's in die Overtime.
Ich sag nur, das Spiel gegen die Lions, das war quasi ähnlich, also vor ein paar Wochen.
Da ja gut, das auch, war ja also, der volle
Eberfluss, aber das war ähnlich. Furz. Da hätte man ja auch noch sagen können, geh mal noch ein paar Yards nach vorne per Lauf. Aber ja, Mai, die Bears, es ist irgendwie ein bisschen tricky, auch wie Caleb Williams sich nach dem Spiel verhalten hat, der den Chicago-Fans nochmal schön eins reingedrückt hat. Nachdem man jetzt 10 Spiele in Folge verloren hat, hat er gesagt, naja, die kennen einfach alle schon dieses schlechte Gefühl des Verlierens schon viel länger, bevor ich hierher gekommen bin. Dachte ich mir so, das hilft dir jetzt nicht unbedingt, um die Leute auf deine Seite zu ziehen, aber das soll gar nicht groß Thema werden. Die Bears, wie Julian gesagt hat, da muss echt was passieren. Und bei den Seahawks, um darauf zurückzukommen, für dieses Matchup gegen die Rams, wollte ich nur nochmal mit anmerken, was wir vorhin ganz am Anfang dieser Folge hatten. Das ist dann der Unterschied zu einem Top-Team, / Kansas City Chiefs. Wenn Travis Kelce aus dem Spiel ist, auch aus dem Slot. Wenn DeAndre Hopkins aus dem Spiel ist, gibt's andere Leute. Und das ist bei den Seahawks eine Problematik, die gegen die Rams ihnen tatsächlich die Hoffnungen auf den Divisionstitel nehmen kann,
Komm, dann lass uns aufs NFC-Playoff-Rennen schauen, wenn wir jetzt die Rams schon ein paar Mal in den Mund genommen haben. Schauen wir vielleicht auf die NFC West, da geht's eben noch um Platz 1, die Seahawks oder die Rams. Jetzt haben die Seahawks vorgelegt. Die Rams können nachlegen Samstag auf Sonntag um 2 Uhr, also Samstagspiele, bisschen ungewohnt noch, live bei uns an dem Programm zu sehen, live auf der Zone. Mhm. Aber die Rams haben es eben in der eigenen Hand. Für die Cardinals geht's um nichts mehr. Mit dieser blöden Niederlage letzte Woche gegen die Panthers sind sie raus. Und die Rams jetzt 4 Erfolge wieder am Stück. Ja, das sagt sich immer so leicht. Ist natürlich ein Pflichtsieg, aber ich traue es ihnen durchaus zu Hause gegen die Cardinals, das dann
absolut.
Noch nicht zu clinchen, aber einen guten Weg dahin zu machen.
Ganz genau. Also wenn sie gewinnen, dann ist das Duell in Woche 18 sehr, sehr interessant. Kann aber auch passieren, dass sie es clinchen könnten. Das ist jetzt sehr kompliziert, das lese ich euch nicht alles vor. Aber wenn die Rams gewinnen, trotz des Sieges auch der Seattle Seahawks, müssten 3,5 Siege von mehreren Teams zustande kommen. Unter anderem Minnesota, Buffalo und noch ein paar andere. Ja. Da halten würde ich dann am Sonntag natürlich auf dem Laufenden. Wenn das eintreten sollte, dann wären die auch mit Schützenhilfe anderer Teams aufgrund dieses Tiebreakers im Schedule sicher vor den Seattle Seahawks und wären damit auch NFC West Divisionssieger.
Genau, also von daher schaut, glaube ich, ganz gut aus. Es kann alles noch passieren, aber das haben sich, glaube ich, die Seahawks so ein bisschen selber verbaselt. Vielleicht ganz kurz bei den Rams. Du spielst jetzt gegen die Cardinals, ein bisschen angeschlagen daherkommen. James Conner ist immer noch questionable für dieses Spiel. Hat nur ganz leicht trainieren können. In der O-Line gibt's Ausfälle. Paris Johnson, Jonah Williams auf IR. Und wenn Kyler Murray unter Druck ist, könnte es problematisch werden. Von daher, eigentlich spricht schon viel für die Rams mit den angeschlagenen bzw. schon bestätigten Ausfällen.
Total. Und das ist für mich auch dann schon aufgrund dieser angeschlagenen und verletzten Liste bei den Cardinals das wichtigste Matchup. Wenn du das Run-Game nicht hast, wenn die O-Line angeschlagen ist und dann, und ich liebe diesen jungen Rookie-Pass-Rush der Los Angeles Rams, da muss wirklich einer hoffentlich irgendwie in dem Defensive Rookie of the Year Kandidatenkreis mit dabei sein. Und zwar ganz vorne. Und das ist genau das. Auch wenn sie immer so, ne, es sind Rookies, auch mal Spiele dabei hatten, wo es nicht ja so krass lief oder auch die Statistiken, wo sie die Latte, die sie sehr hochgelegt haben, zur Hälfte der Saison vielleicht nicht mehr überspringen konnten. Aber trotzdem, ich glaube, dass die einen richtig guten Tag haben werden, gerade gegen diese Offensive Line. Und dass dann auch da das Spiel eher durch die Defensive gewonnen wird. Und wenn dann die Offensive, ähnlich wie bei den Ravens, worüber wir vorhin gesprochen haben, mehr Time of Possession hat, weil bei der Cardinals Offense gar nichts geht und die immer wieder vom Feld geschickt wird, dann sind die Rams mit ihrer Offensive, mit einem sehr gut in Form spielenden Matthew Stafford im Passing-Game vor allen Dingen, haushoher Favorit meiner Meinung nach. Und bei den Cardinals geht es ja auch um nichts mehr außer Divisionsduell. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die können da echt nichts dagegen setzen, wenn vor allen Dingen auch James Conner ausfallen sollte.
Definitiv. Also James Conner ist ja für mich auch der Schlüssel bei den Cardinals. Ich bin mal gespannt auf Rams-Seite. Cooper Kupp, das war jetzt das zweite sehr ruhige Spiel in Folge. Ich meine, gegen die Niners hat er gar kein Target gesehen. Jetzt hat er 3 Catches gehabt gegen die Jets für 24 Yards. Ist es nicht so Cooper Kupp-like? Ich habe nochmal nachgeschaut, im ersten Duell in Woche 2, das haben sie ja deutlich verloren, 10-41, richtig einen auf den Deckel bekommen, hat jetzt auch schon kein überragendes Spiel gehabt. 4 Catches bei 6 Targets, 37 Yards. Weiß nicht, aber Cooper Kupp eigentlich, also 3 Spiele in Folge so ruhig, kann ich mir fast nicht vorstellen. Fühlt sich nicht nach Cooper Kupp an.
Nee, gar nicht. Der war sehr viel in den letzten 2 Wochen im Runblock mit involviert, was er ja gerne macht, was
immer
er gut kann.
Gute Sachen trotzdem, wenn die in das Deadline auftauchen, aber es ist schon sehr wenig.
Und ich finde es spannend, dass gar nicht so viel darüber berichtet wird, weil es ist immer so, wenn ein Receiver, gerade ein Star-Receiver, wenig Catches hat, dann wird sich immer relativ zügig beschwert. Ja, ob das ein AJ Brown auch war, das Passing-Game muss besser werden, auch wenn das vielleicht viel interpretiert wurde. Ob es ein George Pickens war vor seiner Verletzung, ja, gimme the Ball, das ist immer Thema. Bei Cooper Kupp ist das nicht Thema. Und der, das finde ich sehr spannend und sehr gut. Der macht seine Aufgaben, die ihm zugeschrieben werden. Aber das ist mir schon auch aufgefallen. Die Separations sind nicht mehr so wie vielleicht vor seinen Verletzungen. Das ist mir aufgefallen. Vielleicht meckern auf hohem Niveau. Das ist jetzt auch nicht, dass ich jedes Play mir angeguckt habe von ihm. Weiß nicht, wie dein Eindruck da ist. Aber diese Separations, die ihn wirklich in seiner Triple Crown Saison, vor allen Dingen auch Super Bowl Saison, so stark gemacht haben, das ist nicht mehr ganz so vorhanden. Das ist mir vor 2 Wochen tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, ins Auge gesprungen.
Vor 2 Wochen, das war gegen San Francisco.
Ja, genau, das war gegen die Niners, korrekt.
Kein Target gesehen hat. Genau. Klar, da war dann Puka Nacua extrem stark. Du hast ja auch andere Möglichkeiten. Kyren Williams, der immer so ein bisschen vergessen wird, kommt es mir vor, mit diesem super Wide Receiver Duo. Aber ja, Cooper Kupp, ich kann dir die Antworten geben, warum der sich wahrscheinlich nicht beschwert. A, weil sie Spiele gewinnen. B, weil es Cooper Kupp ist, weil das kein so ein Ego-Zucker meines Erachtens ist. Aber ich gebe dir schon recht, der spielt oder kann wahrscheinlich auch gar nicht mehr auf diesem exorbitant hohen Niveau spielen wie vor der Verletzung, weil das war einfach, ja, der war mit der Beste. Der Liga ist immer noch bärenstark, aber es gab wahrscheinlich nicht umsonst diese Trade-Gerüchte, auch wenn sie dann nicht sich bewahrheitet haben, aber wenn es ein absoluter Leader ist schlechthin, dann gibt's ja nicht mal Trade-Gerüchte normalerweise.
Das stimmt.
Auch wenn sie die sofort ja abgewischt haben, also Sean McVay zumindest.
Ja.
Deswegen die Rams also in der NFC West auf einem sehr, sehr guten Weg. Wahrscheinlich die spannendste Division in der NFC ist die South, oder? Jetzt wenig überraschend, da haben wir dieses Duell zwischen den Bucks und den Falcons. Ja, die Buccaneers, das war eine blöde letzte Woche, haben jetzt die Pole Position an die Falcons verloren. Diese Niederlage bei den Cowboys, 24-26, muss ich echt sagen, dass mir, als ich Spiel geschaut habe, Sunday Night Football war es ja, glaube ich, Props an die Cowboys, die könnten die Saison einfach auch wegschmeißen, aber Cooper Rush macht das echt ganz gut. Jetzt muss man sagen, für die Bucks eine Woche zu früh, CeeDee Lamb, der ja raus ist, kommen wir später nochmal drauf. Dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber die Bucks jetzt, ist jetzt eine schwierige Position. Du spielst jetzt noch gegen die Carolina Panthers, gar nicht so leicht, auch wenn es erstmal leicht klingen mag. Und dann die Saints, in Woche 18 sollte jetzt kein Problem sein.
Ja, Saints, auch wenn es da um nichts mehr geht.
Ich habe sie immer eigentlich in den Playoffs gehabt. Mittlerweile liegt natürlich auch an den Falcons. Es entscheidet sich dieses Wochenende. So viel kann ich schon mal von meiner Warte aus sagen.
Das, davon kann man ausgehen.
Ist jetzt auch kein
Hot-Take. Ja, absolut richtig, ja. 2 Probleme, die ich sehe bei den Tampa Bay Buccaneers. Das ist zum einen, dass sie keine konstante Defense haben, über die ganze Saison nicht. dass die Defense häufig aus Dinge ausbügeln muss, die Offense ihnen dann plötzlich hinwirft. Stichwort Turnover und plötzlich muss man aufs Feld.
Das war schon auffällig, weil die Wochen davor ganz viele Turnover hatten, die Defense. Das war jetzt nicht der Fall. Du verlierst ein Turnover-Battle und verlierst sofort wieder ein Spiel.
Korrekt. Ja. Korrekt. Und die zweite Problematik ist, Gunslinger und geiler Leader und mit dem Kopf voraus durch andere Helme hindurch und geiles Passing-Game, rausrollen, auch mal scramblen mit dem Kopf nach vorne, Baker Mayfield. Cool. Feier ich total. Aber, und da sehe ich dann auch immer das Problem drin, da sind dann auch mal zu wilde Dinger dabei, die eben dann Turnover herbeibringen für die gegnerische Defense. Und das sind die beiden Problematiken. Wenn sie eine Defensive haben, die konstant liefern könnte, was sie von einzelnen Spielern gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Und wenn sie mal Drives dabei hätten, ich sag nur, auch der Fumble gegen die Dallas Cowboys, da war aber wieder mehr drin. Und dann gucken sie immer alle mit großen Augen, oh Mist, da haben wir Blödsinn gemacht. Liegt nicht immer nur allein an Baker Mayfield, aber das ist mir schon aufgefallen. Und ihr wisst alle, ich bin Baker Mayfield-Supporter. Aber das in den letzten 3 Wochen, als man wieder komplett im Fahrersitz war in diesem NFC-South-Rennen, hat man, finde ich, zu krass mutige und zu wilde Entscheidungen und Plays dabei gehabt, die ihnen jetzt das Ganze wieder ins Hintertreffen gebracht hat.
Ja, es war dieses Cowboys-Spiel, war noch der wirkliche Prüfstein, vermutlich nochmal. Ich will die Panthers gar nicht kleiner machen, da war jetzt auch wieder ein besseres Spiel zuletzt mit dabei. Vor allem mal in der Defensive. Winfield ist ja eh angeschlagen mit Knie, ist glaube ich jetzt auch noch fraglich, ganz aktuell. Letzten 2 Spiele schon verpasst. Christian Isien, der Safety, der jetzt verletzt raus ist, mit einer Brustverletzung wurde schon auf IR gesetzt. Auch das ist jetzt kein Vorteil für eine Defensive, die halt jetzt, du hast gesagt, nicht auf allerhöchstem Niveau das ganze Jahr über agiert, jetzt gut, ganz gute Spiele hatte, wenn sie halt ein Turnover-Battle gewonnen haben. Ja. Und auch in der Offensive gibt's Fragezeichen. Kate Utton zuletzt gefehlt. Sterling Shepard, ist die Frage, wie wichtig der ist, aber trotzdem ist es ein Spieler natürlich. Und in der O-Line mit Tristan Wirfs, der Left Tackle, Graham Barton, der Center. Und das wären dann, boah, viele Ausfälle zur schlechtesten Zeit. Mal schauen, was dann da tatsächlich der Fall ist. Ja, die Falcons sind da tatsächlich wieder unverdientermaßen im Driver Seat.
Ja, das finde ich krass, ne? Also ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil wenn wir die Leistungen der letzten Wochen da anschauen und bei den Falcons und wie gesagt, die Bucks machen irgendwie Spaß, weil wenn die spielen, ist immer Spektakel dabei. Weil die Offensive, ich meine, der Baker Mayfield hat da auch über 300 Passing Yards wieder, Touchdowns, Turnover, dann wird man wieder viel gelaufen, Bucky Irving und so, das macht schon irgendwie alles Bock. Und auch die Defense mal auf dem und dem Niveau, aber ja, wenn du das Spiel nicht gewinnst, ist es halt auch doof. Ja, und dann kommen die Falcons plötzlich wieder daher und sind da vorne. Da frag vielleicht mal die Frage an dich oder auch an euch, hättest denn mehr verdient mit all dem, was wir gelernt haben? Ich meine, die Falcons, Katastrophenwochen eigentlich, ja, bis zuletzt und die Bucks Up and Downs Achterbahnfahrt.
Also du meinst, wer es mehr verdient hätte,
die Division zu clinchen.
Bin ich ganz klar bei den Bucks.
Ja, okay.
Also da bin ich, dass immer noch einer deiner 2 besten Receiver so früh ausfällt, dass deine Defensive, ich meine, Winfield war ja auch des Öfteren schon mal angeschlagen oder auch mal raus, finde ich immer noch, klar, in jeder anderen Division hätten sie wahrscheinlich keine Chance, muss man ehrlicherweise sagen. Hm. Das macht die South mit einem in den letzten
20 schon. Jahren gefühlt, ja.
Aber ich finde, die Bucks hätten es deutlich mehr verdient. Also gemessen auch an dem Talent, was ich vor der Saison gesehen hätte, ist bei den Falcons für mich die Enttäuschung immens groß und trotzdem haben sie jetzt halt in der eigenen Hand. Das ist paradox, aber es ist so.
Ja, das ist definitiv sehr, sehr interessant, was da im Süden abgeht. Und haben wir noch was zu den Bucks? Vielleicht einziger Hinweis noch, die Carolina Panthers, Bryce Young, trotz Niederlagen und sowas, in den letzten Wochen immer ganz gut gespielt und jetzt eben auch die Cardinals eliminiert aus den Playoffs durch diesen Overtime-Sieg letzte Woche. Die sind, wie du richtig gesagt hast, nicht einfach zu bespielen. Es ist ein Divisionsduell, als auch nächste Woche für die Tampa Bay Buccaneers gegen die Saints. Das sind immer ganz ekelhafte Duelle.
Weil ich jetzt sagen muss, die Panthers wirken wie ein Footballteam, die Saints. Also dieses Packers-Spiel war ja wirklich...
Das war... Absolut richtig, absolut richtig. Also normalerweise auf dem Papier sollte das für beides Dings... Aber es ist halt ein Divisionsduell und da weiß ich nicht. Aber ich sehe tatsächlich aktuell auch eher, dass sie Woche 18 klar gewinnen und eher gegen die Panthers zittern müssen.
Das kann nicht passieren. Sehe ich tatsächlich auch.
Kommt es halt auch drauf an, was Atlanta macht und die haben ja auch ein ganz interessantes Spiel vor der Brust.
Genau, das wurde wenig überraschend dann geflext. Das ist nämlich jetzt bei den Falcons Sunday Night Football gegen die Washington Commanders.
Game of the Week.
Ja, und das ist dann unser Game of the Week, weil es wahrscheinlich das ist, was die meisten Entscheidungen bringen kann. Also vielleicht mal ganz kurz zur Ausgangssituation. Atlanta kann die South gewinnen, bei einem eigenen Sieg und wenn eben die Bucks gegen die Panthers verlieren. Ist nicht komplett auszuschließen. Der Tiebreaker spricht ja für die Falcons. Also ja, die müssen eigentlich ihre zwei Spiele gewinnen. Woche 18 dann gegen Carolina. Haben wir gerade schon zuhauf angesprochen, warum Carolina durchaus gefährlich sein kann. Aber ja, Atlanta hat es in der eigenen Hand. Washington, die können die Playoffs mit einem eigenen Sieg auch schon klar machen. Könnten aber auch auf die Bucks schauen. Wenn die nämlich verlieren, sind sie auch schon drin.
Ja.
Also beide werden so ein bisschen schauen, was die Bucks machen, um dann selber ihren Job zu machen. Und dann kommen wir vielleicht mal auf dieses Matchup. Mit welchem Team sollen wir starten? Sollen wir bei den Falcons gleich weitermachen? Passenderweise in der NFC South dann
Von
Art und Weise bleiben. Und natürlich ist das zweite Spiel von Michael Penix, bevor wir vielleicht über ihn reden. Auch da haben wir nochmal eine Einschätzung geben lassen von dem, der es letzte Woche in der Endzone kommentiert hat. Die Falcons mit Michael Penix gegen die Giants kommentiert hat das in der Endzone. Chris Schimmel, der hat ihn die ganze Zeit gesehen. Und das ist mal seine Einschätzung vom neuen Quarterback der Falcons.
Was soll man jetzt zur Leistung von Michael Penix im ersten Spiel sagen? Er hat wenig Druck gehabt. Kayvon Thibodeau ist ein paar Mal durchgekommen. Der Rest der Giants Defense hat es ihm relativ einfach gemacht. Die Offensive Line der Atlanta Falcons gehört auch zu den besseren. Definitiv schon eine Möglichkeit, da einen Rookie reinzustellen. Die Sorge zum Beispiel in New England war ja deutlich größer. Und da hat Drake May zu Beginn ja auch echt richtig Probleme gehabt. Penix musste nicht so viel machen. Atlanta hat das Spiel mit dem Lauf kontrolliert. Spätestens ab dem zweiten Viertel konnten sie den Ball gut über den Lauf bewegen. Penix musste nichts Kompliziertes machen, was sehr positiv war. Er hat alle Bereiche des Feldes angespielt. Er hat die Mitte angespielt, relativ konstant. Er hat gezeigt, dass er sehr, sehr viel Zip und sehr, sehr viel Geschwindigkeit auch auf den Ball bekommt. Seine Release sieht ein bisschen sauberer aus als im College. Ich fand, der hat immer eine sehr, sehr funky Release gab. Man hat das in der Preseason auch noch relativ stark gesehen. Also vermute ich schon, dass der Coaching-Staff da mit ihm gearbeitet hat. Aber er musste wenig zeigen. Spot-Throws nach außen waren nicht immer so akkurat. Das ist aber auch nicht zwingend seine große Stärke. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Offense, die Atlanta spielt, jetzt auch nicht mit der vergleichbar ist, die Ryan Grubb, der jetzige Seahawks Offensive Coordinator, in Washington gespielt hat. Was aber auch bedingt war, dass die Washington Huskies in der letzten College-Saison von Penix sehr, sehr gute Wide Receiver hatten, eine sehr gute Offensive Line hatten, sehr, sehr viel Downfield gegangen sind. Dann war also wenig an kurzen Pässen vorhanden, sondern gerne mal 30 Yards tief und ab dafür. Und das war ja auch sehr erfolgreich mit der Mannschaft. Penix, wir werden sehen, ob er in den nächsten Spielen etwas mehr gefordert wird. Die, glaube ich, größte positive Nachricht ist, dass er wenige Rookie-Mistakes gezeigt hat. Er hat gezeigt, dass er einen Ball wegwerfen kann, dass er sich lösen kann. Er hat wenig wirklich in Double Coverage geworfen oder so, das hat man kaum gesehen.
Also Chris, danke dir erstmal fürs Zeitnehmen noch über Weihnachten. Nochmal kurz den Gehirnkasten angeschmissen, was da passiert ist. Aber genau das war auch so mein Eindruck, weil es waren halt dann, blöd gesagt, nur die Giants. Es war ein solides Debüt, aber ich glaube, es gibt dann noch nicht so viel Aufschluss, wie gut er wirklich ist. Es wird gegen die Commanders anders sein.
Absolut richtig. Und an der Stelle sei auch gesagt, er musste auch gar nicht so unbedingt krasse Dinger machen, weil die Falcons Defense ja plötzlich einen Sahnetag erwischt hat. Ja. Das muss man an der Stelle auch gesagt haben. Die übrigens, und damit nochmal frohe Weihnachten nachträglich an Chris Schimmel, ihn gegen mich im direkten Duell in unserer Endzone-Liga eine Runde weitergeschickt hat in dem Fantasy plötzlich. Aber das soll hier nicht Thema werden.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich bin immer noch ziemlich angefressen. Der saß ja auch noch neben mir, aber naja, was will man machen? Michael Penix, eigentlich gehe ich da genauso mit, wie es Chris gerade gesagt hat. Ich fand das auch, aber nochmal mit dem Hintergedanken, dass er nicht so wirklich musste, nicht gezwungen war. Ich hätte ihn gerne gesehen, noch mit ein bisschen mehr Druck und einem engeren Spiel, um da vielleicht auch nochmal diesen Eindruck zu bekommen, wie es ist, wenn er mal einen 4-Minute, 2-Minute Drive irgendwie hinlegen muss. Aber grundsätzlich bin ich dabei ihm. Das sah jetzt nicht so aus, als wäre er irgendwie nervös, als wäre er irgendwie total unter Druck. Er hat die Sachen gemacht, die er gut kann. Er hat vor allen Dingen den Slot auch bedient, um Sicherheit zu bekommen. Aber am Ende des Tages auch immer wieder mit Feldpositionen, wo, wie gesagt, er jetzt nicht krass Zauberei betreiben musste. Am Ende des Tages ein guter Game Manager als Rookie. Das ist auch wichtig, dass du so eine Spiele hast, dass du einfach solide mal spielen kannst, alles mitnehmen kannst, das Playcalling ganz entspannt angehen kannst. Und deswegen bin ich da gespannt, wie es gegen Washington sein wird, die insgesamt ja statistisch eine nicht Top-Passing-Defense haben. Da bin ich wirklich gespannt, wie das ist. Aber die tatsächlich ihre Flashy-Momente schon noch hatten in den letzten zwei Wochen vor allen Dingen in der Secondary. Und da bin ich gespannt, wie Penix damit umgehen wird.
Ja, das ist genau, wie es ihr beide jetzt eigentlich angesprochen habt. Der war bei 9 von 30 Dropbacks unter Druck. Also de facto war er nicht unter Druck.
Ja.
Und das wird gegen die Commanders jetzt definitiv anders laufen. Ich habe nochmal nachgeschaut, jetzt gegen die Eagles zuletzt, gegen Kenny Pickett und einer guten O-Line ja eigentlich. Pickett war zu 43% seiner Dropbacks unter Druck. Und wenn das bei Penix dann so, sagen wir mal, 40% sogar rum ist, dann bin ich gespannt, wie er darauf reagiert, weil es dann einfach anders ausschauen wird. Der Pass-Rush der Commanders ist deutlich besser, weil bei den Giants die Saison einfach vorbei ist. Und vielleicht können die Commanders sogar auf Jonathan Allen zurückgreifen. Der hat wieder trainiert, hat selber gesagt, er bereitet sich jetzt mal vor, als ob er spielen würde. Wenn nicht, dann halt dann nächste Woche. Aber klar, der wird jetzt nicht die ganz große Rolle gleich spielen. Der hat zuletzt in Woche 6 für die Commanders gespielt. Aber Allen, eigentlich schon ein großer Name, würde den Pass Rush jetzt wahrscheinlich nicht schlechter machen, je nachdem, wie viel er spielen würde. Da sehe ich tatsächlich schon ein bisschen Probleme auf Penix zukommen, weil er Druck bekommen wird. Und dann sehen wir zum ersten Mal wirklich, wie er in der NFL mit Druck umgehen kann.
Ja, korrekt. Und ich bin auch gespannt, wie das Playcalling der Falcons generell aussehen wird. Stichwort Laufspiel, weil da haben die Commanders auch immer wieder ihre Schwächen gezeigt.
Das wäre nämlich, mein Schlüsselspieler ist Bijan Robinson. Ist ja nicht Penix, ist Bijan, oder? Also es kann ist, nicht anders sein.
Es ist jede Woche Bijan.
Es ist traurig, also, aber wahr, aber es ist halt in dem Matchup, finde ich es noch krasser, dass es Bijan Robinson ist.
Ja, absolut richtig. Es ist tatsächlich so, ja. Nee, ganz genau das. Die Defensive der Washington Commanders, wie gesagt, das ist immer das große Thema, was wir auch die ganze Saison immer wieder angesprochen haben, auch wenn es jetzt Richtung Playoffs gehen kann für die Commanders. Das ist das Schlüsselduell am Ende des Tages, wie Penix im Playcalling mit Bijan Robinson zusammen auch den Lauf attackieren wird. Und das ist ja immer das, was ich groß sage, ein Rookie-Quarterback braucht gute Unterstützung von bestenfalls einem Veteranen, der noch nicht so alt ist, auf der Running-Back-Position. Und genau das haben die Falcons vorliegen. Chris Schimmel hat es auch angesprochen, die Offensive Line hat einen guten Job gemacht zuletzt, vor allen Dingen in der Pass-Protection. Im Lauf ist es ein bisschen schwächer geworden in den letzten drei Wochen. Aber grundsätzlich mit Bijan dann dort aus dem Backfield, glaube ich, dass die Falcons da durchaus eine Möglichkeit haben. Also es steht und fällt damit, wie Penix mit diesem Druck umgehen wird und in welchem Level die Washington Defense, vor allen Dingen in der Secondary, als auch an der Front vorne, aber ich finde mehr in der Secondary, auf welches Niveau die wiederkommen. Weil das ist häufig für zwei Viertel ganz okay und dann wieder gar nicht. Und dann, also das ist immer so ein Hin und Her und statistisch eben schlecht. Aber mit einigen Momenten, die auch schwer werden können dann für einen Rookie-Quarterback wie Penix ist es.
Commanders hatten gegen die Eagles, das Spiel hattest du ja in der Endzone, dieses völlig verrückte, 211 Rushing Yards zugelassen. Jetzt ist das kein Saquon Barkley, aber in den letzten 6 Spielen hat Bijan Robbins im Schnitt 90 Rushing Yards. Da sind nur Barkley besser, der hat 130, der Typ ist wirklich irre. Jonathan Taylor mit 105 und Henry mit 97 Rushing Yards pro Spiel. Dann kommt auf Platz 4 Bijan Robbins, also der kann denen schon auch wehtun mit dem Wissen, dass er noch ein paar andere Playmaker in der Offense mit dabei ist. Ja, ich bin auch gespannt, wie die Commanders Defensive das hinbekommt und dann schon auch sehr, sehr gespannt, kann die Falcons Defensive das Niveau halten oder lag es halt einfach an diesen bemitleidenswerten New York Giants, weil die Commanders, das war schon ein heißer Auftritt da gegen die Eagles, dann in der Offensive auch. Falcons insgesamt enttäuschende Defensive, bleibe ich dabei für mich in dieser Saison. Die Tendenz ist aber jetzt schon deutlich positiver.
Ja, wir haben, glaube ich, korrigiere mich, vor 4 Wochen müsste es gewesen sein, auch die gleiche Frage gestellt. Kann die Falcons Defense da das Niveau halten? Sie konnten es nicht so halten, aber gegen die Giants jetzt wieder ein richtiges Out- oder Breakout-Game, wenn man so will. Gegen die Commanders wird es, glaube ich, schon schwieriger, einfach aufgrund dieser variablen Offensive, die sie haben. Aber, und das habe ich ja auch die letzten 2 Wochen gesagt, weil ich auch die Commanders in voller Länge gesehen und kommentiert habe in den letzten 2 Wochen, auch da im Playcalling und auch da, wenn man Tape genug hat von Jaden Daniels und wie die Cliff Kingsbury Offensive mittlerweile agiert, das habe ich, glaube ich, die letzten 2 Wochen schon gesagt, haben die Defenses echt eine Möglichkeit, den Commanders ordentlich weh zu tun, weil das Gescramble nach außen, das Rausrollen nach außen, den Ball noch tief werfen von Jaden Daniels, das ist ihnen in den letzten 2 Wochen komplett abhanden gekommen, beziehungsweise genommen worden. Und wenn die Falcons das auch mit ihrem Pass Rush vor allen Dingen, so wie es gegen die Giants gezeigt haben, ihn da unter Druck setzen können, was sie ja auf höherem Niveau getan haben, dann wird's für Washington schwierig. Also nur mit dem Momentum. Und wenn der Rookie Quarterback bei den Falcons funktioniert, dann ist irgendwie sogar bei mir im Kopf so 52-48 pro Falcons. Und das ist komisch. Absolut, ja. Da muss ich selber mal hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ich finde halt auch, dass diese Falcons-Defensive jetzt deutlich besser ausschaut. Insgesamt einfach mehr Druck macht. Die haben in den letzten 4 Spielen 16-6 produziert. Davor waren es in 11 Spielen 10-6. Ja. Also keiner pro Partie. Jetzt sind es 4 in den letzten 4 Spielen im Schnitt. Haben auch Interceptions gepflückt, was jetzt gegen Daniels durchaus auch passieren kann. Der war jetzt zwar ohne Interception, davor aber ein bisschen anfälliger, als wir es vorher gesehen haben.
Möchte nur den Einschub machen, die Saints Defense auch 8-6 vor 2 Wochen gegen die Commanders.
Ja, eben,
ne?
also das ist, eigentlich diese O-Line ist jetzt nicht verkehrt, trotzdem hat sie jetzt schon auch immer mal wieder Spiele gehabt, wo der Gegner produzieren konnte. Und bei den Falcons, ich kann es immer noch nicht greifen, ich sag's dir ganz ehrlich, ist dieser Pass-Rush jetzt wirklich gut oder nicht? Mhm. Aber auf Daniels Druck machen hilft auf jeden Fall weiter. Das sehe ich deutlich mehr, als ich es vor 5 Wochen gesehen hätte, wenn wir über das Spiel schon gesprochen haben.
Ja.
Und was halt im Moment der Fall ist, es ist halt kein Laufspiel da. Und deshalb bei Kingsbury in dieser Offense wichtig, dass halt das Laufspiel auch funktioniert. Brian Robinson, der hat mehr gefumbled, als dass er positive Läufe hatte.
Ja.
Das kannst du dir nicht erlauben, gerade in diesen wichtigen Spielen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wenn sie mehr als 145 Rushing Yards pro Spiel haben, das war 7 Mal der Fall, haben sie auch immer gewonnen. Nur bekommen sie die Zahl hin im Moment.
Aber immer gegen schwächere Teams, ne? Das war gegen die Top-Teams, haben sie ja nicht viel gerissen, glaube ich, ne?
Ja, was hatten sie denn?
Ich glaube, sind sie 0-4 oder so, sowas, also so Kaliber Eagles, meine ich jetzt.
Ja, gut, da
habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ja.
Und das ist im Problem, da ist Robinson, der hatte 24 Rushing Yards bei 10 Carries. Also mit dem Schnitt 2,4, da wird es gegen die Falcons nicht, glaube ich, nicht funktionieren. Die sind auch immer für einen Stinker gut. Aber ich bin tatsächlich fast auch so ein kleines bisschen eher bei, aber es ist wieder in Washington.
Ich sag nur keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr das alle seht da draußen. Es ist Sunday Night Football. Schreibt uns gerne, was ihr meint. Es ist echt komisch, weil wir so viel geschimpft haben in den letzten 3 Wochen eigentlich über die Falcons. Bevor sie jetzt sich auch für Panics entschieden haben, dann, dass der jetzt der Starter sein wird. Das war ja katastrophal mit der Offensive und der Defensive. Hat einigermaßen noch was gezeigt. Aber wie gesagt, deswegen habe ich das Gefühl, mein Kopf hat irgendwie heute Gegenteiltag. Aber ich bin irgendwie bei den Falcons, weil ich, wie gesagt, die Commanders 2 Wochen gesehen habe und dieses nicht konstante offensive Play-Calling von Cliff Kingsbury, das dann tatsächlich stellenweise eindimensional daherkam, du sprichst es ja auch an, deswegen mit keinem Laufspiel, das könnte echt ein Problem werden, selbst gegen diese Falcons-Defense, die am absolute Momentum mitschwimmt einfach.
Was noch ein Thema sein könnte, und das werden wir jetzt noch nicht final auflösen können, es gibt ein paar verständlicherweise angeschlagene Spiele, aber die durchaus nicht unwichtig sind. Bei den Commanders Terry McLaurin, der Wide Receiver mit einer Knöchelverletzung, auch Diami Brown, das ist natürlich kein McLaurin, aber wenn da 2 Receiver ausfallen sollten, Wiley, der Right Tackle, Marshon Lattimore ist angeschlagen, wieder ein Hamstring, also wieder Problem mit dem Oberschenkel. Das sind, also wären grundsätzlich schon Ausfälle, die wehtun. Bei den Falcons ist es Drake London mit Oberschenkelproblemen und eine Defensive, Antonio Hamilton, der gegen die Giants verletzt raus ist, auf Cornerback Lorenzo Carter, Zach Harrison. Würde ich trotzdem sagen, die Ausfälle, wenn es so sein sollte, bei den Commanders schlagen mehr rein als bei den Falcons.
Dann bin ich jetzt bei 53% zu 47.
Nee. Müssen wir mal abwarten, wenn dann der finale Injury Report kommt.
Klar.
Das war jetzt nun mal das Update, was noch ist, als wir aufzeichnen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Also, spannendes Spiel, Sunday Night Football natürlich auf The Zone dann zu sehen. Und wollen wir dann nochmal in die AFC rüberspringen, weil da ist ja am Samstag ordentlich was los. Samstag die Spiele auch alle vielleicht vorweggenommen bei uns auf der Plattform zu sehen. Geht um 19 Uhr los mit den Chargers bei den Patriots. Direkt im Anschluss die Broncos um 22.30 Uhr bei den Cincinnati Bengals. Und dann quasi Saturday Night Football auch bei uns auf der Plattform die Arizona Cardinals gegen die Rams. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir wollen aber in der AFC bleiben und da ist es das Spiel, auf das viele natürlich gucken. Will anfangen mit Broncos gegen Cincinnati. Denver, Ausgangssituation, Sieg und sie sind in den Playoffs. Sieg und sie sind in den Playoffs. Und die Cincinnati Bengals haben aber dieses Must-Win-Spiel. Die müssen noch alles gewinnen und auf mindestens, jetzt habe ich euch alle durcheinander gebracht. Nochmal. Broncos gewinnen, sind dabei. Bengals müssen diese Woche und nächste Woche gewinnen und hoffen, dass die Colts und die Dolphins eins von den verbleibenden beiden Spielen jeweils verlieren.
Dann genau, die Broncos und oder die Chargers müssen einfach auch alle Spiele verlieren.
Genau.
Das ist auch die Voraussetzung. Wenn die nämlich nicht verlieren, dann ist vorbei.
Ja.
Und bei den Bengals, ich sage mal so, ich sehe die Chance tatsächlich wieder, weil vor ein paar Wochen auch da auf den Spielplan geschaut hat, um Gottes Willen, was sind das alles für Brocken? Jetzt die Broncos, reden wir gleich nochmal drüber. Und dann geht's gegen die Chiefs. Mhm. Ja, jetzt haben wir die Chiefs in den Himmel gelobt, aber die werden da alles wegschonen, was geht.
Haben sie ja schon für gesagt. Die geht's oder angedeutet mehr. Schon, ja.
Genau, also ich würde es an ihrer Stelle genauso machen. Mahomes mit dem Knöchel sah zwar nicht schlimm aus in dem Spiel, aber die werden alles wegschonen, was geht. Deswegen, da sehe ich eine Chance für die Bengals. Aber du musst natürlich jetzt deine Hausaufgaben machen gegen die Broncos. Den sogar ein Unentschieden reichen würde, die Broncos, um alle nochmal maximal zu verwirren. Ich sehe da für die Bengals durchaus eine sehr realistische Chance. A, ist ein Heimspiel und B, tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dieses Jahr nochmal sage, die Defense scheint aufgewacht zu sein. Das wird keine elitäre Defensive mehr werden. Das war es aber noch nie, das war auch nie der Plan. Aber in den letzten 5 Spielen hatten sie immer die Defensive hatte immer Turnover. In den letzten beiden Spielen waren es sogar 9. 6 gegen die Titans, 3 gegen die Browns. Okay, die Titans, ja, das war Will Levis, ciao.
Okay, die Browns, das war wer?
Ja, seit Woche 11, aber sind sie auch valide Zahlen, seit Woche 11 sind sie Platz 14 nach EPA in der Defensive, also ein Mittelfeldteam. Und da war man weit von entfernt, bis Woche 10 waren sie Platz 28. Mhm. Also war es eine der schlechtesten Defensiven, jetzt ist es so eine mittelmäßige. Und gerade gegen den Pass sind sie sehr, sehr gut. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da Bo Nix vielleicht mal auf dem falschen Fuß erwischen können. Turnover gerade schon angesprochen. Mhm. Diese Combo, warum denn nicht?
Ja, weil Bo Nix auch so ein ähnlicher Baker Mayfield-Typ irgendwie Ganzlinger, der macht echt sehr viel Spaß, aber gerade in den letzten Wochen wieder mit plötzlich mehr Interceptions. Also das, was so in Mitte der Saison richtig, richtig gut war bei der Broncos-Offensive, ist so ein Stück weit wieder abhanden gekommen. Und das ist genau das, was ich mir auch aufgeschrieben hatte, dass da die Bengals zuschlagen können. Und das immer wieder bei diesem Momentum und gerade hinten raus in dieser Saison. Ich glaube aber schon auch, dass Bo Nix und die Broncos Offensive mit Cortland Sutton, mit Devon Vele in einem guten Play-Calling, wenn sie wieder viel Play-Action machen, den Bengals durchaus vor Probleme stellen können. Da hat die Cincinnati Defense tatsächlich Problematiken, vor allen Dingen ab Linebacker und dann Secondary-Positionen bei der Übergabe und dann eben offene Fenster geben. Und da sind die Broncos richtig gut. Da schlagen die immer gerne zu über eine Outroute, die dann plötzlich nach innen kommt und schon ist es zu spät, weil es Play-Action war. Dazu kommt, dass bei den Broncos gefühlt 8 Running Backs rumlaufen, die immer wieder eine andere Qualität mitbringen. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir, dass das vielleicht auch für mich das wichtigste Thema ist, dass die Cincinnati Bengals Secondary im Passing Game da eben aufmerksam ist und so vielleicht auch häufig mal mit einem Quarterback-Spy spielt, um zu gucken, was Bo Nix da macht. Rein vom Momentum her, glaube ich, wird eine Interception drin sein. Die Frage wird sein, wie gut und ausgewogen diese Broncos-Offensive, die mir persönlich in der Mitte der Saison sehr gut gefallen hat, mit sehr variablem, ausbalancierten Playcalling, das dann wettmachen kann, wenn die Bengals Secondary oder die Bengals Passing Defense durchaus auch in diesem Duell mal zuschlägt.
Mein Bo Nix hat Thursday Night Football vor einer Woche eigentlich mehr oder weniger fehlerfrei gespielt. Da war kein Fehler mit dabei, keine Interception etc. Sie haben 27 Punkte geschafft und trotzdem verloren gegen die Chargers. Ich sehe die Bengals Offense auf einem anderen Niveau, gerade im Moment. Also das könnte ich mir tatsächlich genauso ungefähr vorstellen, dass die Broncos schon scoren, aber dass die Bengals einfach mehr scoren. Weil es halt die Bengals sind. Und da gab es einen ganz spannenden Fact, der dann wiederum eigentlich gegen die Bengals spricht. Der war mir jetzt überhaupt nicht bewusst. Die Siege der Cincinnati Bengals waren nur einmal gegen einen aktuellen Einser-Quarterback. Also nochmal so erklärt, die Siege gab es gegen Carolina, damals mit Andy Dalton. Der ist jetzt nicht mehr Quarterback bei den Panthers. Gegen die Giants, gegen Jones, der ist nicht mehr da. Gegen Cleveland, gegen Watson, ist nicht mehr da. Gegen die Raiders, Minshew, ist nicht mehr da. Gegen die Cowboys, Cooper Rush, der ist es aktuell, aber ist ja eigentlich der Nummer 1 Quarterback. Levis ist nicht mehr da bei den Titans. Und jetzt was DTR, den könnten wir jetzt im Moment als Nummer 1 Quarterback genauso wie Cooper Rush quasi sehen.
Ja,
wobei DTR ist es eigentlich ja dann auch nicht, auch wenn er jetzt bestätigt wurde als Nummer Quarterback.
Fast,
genau. Deswegen ist es 2 halbe mit Rush und mit DTR, deswegen komme ich auf einen. Mit Bo Nix hat er jetzt wirklich einen, oder haben die Bengals einen Nummer 1 Quarterback von Anfang an.
Witzig, da war der Stadler wieder über die Weihnachten im Rabbit Hole.
Nee, das hat Grüße raus, Ben Baby, mit dem wir auch schon gesprochen haben, hatte den Fact und den fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig, weil der war mir so überhaupt nicht. Also sie haben immer gegen
total
die
spannend,
Ersatz-Quarterbacks eigentlich gewonnen.
Total spannend.
Oder die jetzt nicht mehr da sind als Nummer 1 Quarterback.
Ja. Ja, und das ist dann natürlich, wie gesagt, also ich bin Bo Nix Believer, das haben wir schon mal gesagt. Ich tu mich da schwer, aber ich glaube schon, dass Ich glaube, das wird so ein Spiel wie Broncos gegen Browns. Ich glaube wirklich, dass da viel, viel passieren wird im Passing-Game auf beiden Seiten. Ich glaube, dass Bo Nix wirklich einen guten Tag haben wird. Und wie gesagt, mit dieser variablen Offensive, mit diesem Play-Calling, was Sean Payton da mit ihm macht, ihn da auch immer reinschmeißt und der liefert halt einfach ab, wirklich was zeigen kann, den Ball viel bewegen kann. Und ich bin da absolut bei dir, die Bengals-Offensive. Ich meine, wir reden nicht umsonst darüber, dass wenn die einen Winning-Record hätten oder in der AFC North, wenn sie da stünden, Offensive Player of the Year / MVP werden sollten. Und da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, was die Broncos Defense betrifft, weil die haben wir auch in den höchsten Tönen immer gelobt. Jetzt war es die letzten zwei Wochen, haben sie doch dann was zugelassen. Du hast das gegen die Chargers gerade schon angesprochen. Da war ich verwundert auf beiden Seiten, dass da die offensiven Abteilungen vor allen Dingen das Spiel bestimmt haben. Sorry. Und das kann ich mir dann für dieses Spiel gegen die Bengals schon auch vorstellen.
Ja, da ist halt bei den, was haben wir davor gesagt? Chargers, da war zwar Let McConkey wieder da, aber die Receiver sind es nicht die absolute Stärke und das ist halt bei den Bengals anders, weil du einfach Jamar Chase hast.
Wo die Higgins das, noch angeschlagen ist, das muss man dazu sagen.
Genau, es hat ja auch mit Jamar Chase easy funktioniert. Also ich schau gerne mal nach, Let McConkey hatte 87 Receiving Yards. Ja, ich behaupte mal, das wird ein Jamar Chase auch relativ easy hinbekommen und es ist zwar ein Surtain etc. mit dabei, aber ich sehe es nicht, wie sie es dann stoppen können. Diese Broncos Defense ist gut. Auch da war jetzt ein bisschen zu erkennen, dass es nicht immer so leicht ist. Starke erste Halbzeit insgesamt vom Team gegen die Chargers, schwache zweite Halbzeit. Und ich bin einfach auch parteiisch aus Spannungsgründen, würde mir wünschen, dass die Bengals gewinnen, dass in Woche 18 irgendwo noch Spannung ist. Ja. Sorry, Sebastian Feuchtleitner, das ist einer unserer LDS der Endzone, also Leiter der Sendung. Der ist großer Broncos-Fan. Ich weiß nicht, ob er zuhört, wahrscheinlich nicht, aber sorry dafür, aber ich wünsche mir eine Broncos-Niederlage.
Haben die das nicht alle im Vertrag stehen, dass sie mindestens einmal in der Woche unseren Podcast anschauen
müssen? Der ist vertragsbrüchig, das ist Shepard. Der ist wirklich, Papier kann den aufhalten.
Ja, ich sehe es ja ganz genauso. Ich habe dir das ja vor zwei Wochen schon mal gesagt, dass ich ein bisschen Bammel davor habe, dass wir in Woche 18 da sitzen und es geht um nichts mehr.
Kann passieren.
Kann passieren, aber deswegen bin ich auch dabei, dass man eher so für die Bengals ist. Aber ich habe das Gefühl, die Broncos, mir gefällt es echt. Aber ich habe, also die vielleicht ist auch der Faktor, weil glaubst du, es wird ein großer Faktor, dass die Bengals einfach müssen? Und man hat oft das Gefühl, Joe Burrow kann unter Druck sehr, sehr gut aufblühen. Natürlich stand er auch schon mal im Super Bowl, das hat dann nicht funktioniert. Oder ist es eher hinderlich? Weil die Broncos sagen, gut, wenn wir heute nicht gewinnen, gewinnen wir halt nächste Woche gegen die Chiefs, die mit der zweiten Mannschaft auftribbeln.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass bei Joe Burrow völlig egal ist, was für ein Spiel ist. Ob du gegen das schlechteste Team der Welt spielst oder ob es ein Super Bowl ist. Ich glaube, der hat immer dasselbe Mindset, diese Scheißegal-Einstellung. Der spielt einfach sein Ding darunter und fertig. Ja. Egal, wie der Gegner heißt. Ich glaube, dem ist es relativ wurscht. Ich meine, die Broncos, so oft waren sie in letzter Zeit nicht in der Situation, auch in Bo Nix nicht in der NFL, logischerweise. Und jetzt kannst du halt was verlieren. Vorher war es immer so, dass eigentlich die Broncos was gewinnen konnten. Ja, jetzt so kann kannst du auch sehen, tatsächlich mal was verlieren. Ich glaube trotzdem, dass sie in die Playoffs kommen, sage ich ganz ehrlich. Sie hätten es auch verdient, genauso wie die Chargers. Ja. Also so wie es jetzt eigentlich ist in der AFC, so sehe ich es eigentlich auch. Nur aus Spannungsgründen, ich hätte nichts dagegen, wenn die Bengals da vielleicht nochmal Druck machen könnten.
Ja, absolut richtig. Und damit vielleicht vervollständigen dieses AFC-Rennen. Da können wir es relativ kurz machen, weil du es gerade schon angesprochen hast. Die Chargers spielen gegen die Patriots. Wenn die gewinnen, sind die auch dabei.
Ist auch am Samstag schon, wie du gesagt hast. Also da ist, glaube ich, Samstag um, was ist es dann so, 23 Uhr, können wir den Chargers gratulieren.
Ja, davon kann man ausgehen. Also eins von beiden sollte dann ad acta gelegt sein. Aber wer weiß, die Patriots in letzter Zeit ja auch. Ne, manchmal sind diese Teams dann plötzlich ein großer Stolperstein. Mal schauen, ob es dann auch für die Chargers so sein wird. Dann haben wir noch die Verfolger in der AFC. Miami eben, wie gesagt, bei den Cleveland Browns und Indianapolis bei den Giants. Da bin ich eher dabei, man muss ja aus Bengals Sicht, wenn wir sagen, mit dieser Spannung hoffen, dass sie vielleicht diese Woche schon verlieren. Miami gegen Cleveland sehe ich eher nicht. Ja. Indianapolis irgendwie schwach. Die haben es für mich auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Du hast vor zwei Wochen noch aufgestellt, die These, das dümmste Team der Liga. Haben sogar einige Colts-Fans selber auch gesagt. Aber gegen die Giants sollte da eigentlich auch keine
Niederlage mehr umkommen. Dann hast du es wirklich nicht verdient. Richardson ist noch angeschlagen. Ja. Der hat Rücken- und Fußprobleme. Sind sie aber sehr, sehr positiv, was er spielen wird. Spielen Woche 18 auch noch gegen die Jaguars. Also die Colts müssen jetzt 2-0 diese Saison beenden, um irgendeine Chance zu haben, rechnerisch. Egal. Ja. Aber das, also wenn du gegen die zwei nicht gewinnst, die Giants wollen nicht gewinnen, die Jaguars wollen nicht gewinnen, du willst einen hohen Pick haben. Also sorry, dann ist Hopfen und Malz verloren.
Absolut.
Gegen die Titans waren es 335 Rushing Yards. Ich gehe mal schwer davon aus, sie werden gegen die Giants auch laufen.
Ja.
Laufen.
Und die.
Das war gestern mit Punt, war Lauf.
Ja, ja, das ist ja schöner. Vergeht die Zeit. Ah,
absolut. Sonntag um 19 Uhr dann gegen die Giants, gibt's ja dann auch als Teil der NFL Endzone. Ja, und vielleicht noch ganz kurz bei den Dolphins, jetzt gegen die Browns und dann gegen die Jets. Beide Jets in Woche 18 halte ich gar nicht für so leicht, um ehrlich zu sein.
Ja, weil die Jets, und das ist auch das, was ich bei den Patriots gerade gesagt habe, man hat so das Gefühl, die probieren auch alle jetzt ein bisschen was aus, gerade mit dieser Offensive, die schauen mal, was geht, sind ein bisschen mutiger, spielen ein bisschen befreiter auf. Ich vergleiche ja immer gerne das auch mit anderen Sportarten, beim Fußball ist es auch oft so, wenn du dann als, keine Ahnung, Tabellendritter noch einen Punkt brauchst für die Champions-League-Qualifikation und spielst gegen einen Abstiegskandidaten, plötzlich verlierst du das Ding 1-2. Und ich finde, in der NFL ist es auch so. Also die Jets haben mir in den letzten 2 Wochen in der Offensive echt gut gefallen, die spielen einfach mal auf, die dribbeln auf. Und deswegen wird das für Miami auch nicht so einfach. Und bei Cleveland sehe ich es grundsätzlich auch, aber da sehe ich nicht so viel Upset-Potenzial, nee, weil die einfach generell überhaupt nicht gut aufgestellt sind, Verletzungen etc. und einfach ja schlechte Form.
Dorian Thompson-Robinson bleibt der Quarterback. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Yes. Hier soll es auch nochmal erwähnt bleiben, wenn wir über die Browns schon reden. Aber ich glaube, das passt dann auch. Das ist ein, ich glaube, das 22.05 Spiel müsste dann auch, also ist in der Endzone mit dabei, aber das ist das Sonntag 22.05 Spiel. Ist ja eh ein sehr ausgedünnter später Slot, was irgendwie für die Konferenz immer ein bisschen doof ist. Auf der anderen Seite haben wir da Vikings gegen Packers 22.25, so ein halbes Einzelspiel, auch ein geiles Duell, was wir heute gar nicht so großartig besprechen, weil es wahrscheinlich nächste Woche nochmal Thema sein wird, dann,
wenn es
um höhere Seedings geht.
Gibt's auch tatsächlich auch dann als Einzelspiel, als komplettes Einzelspiel auf der Plattform.
Stimmt. Um 22.25. Als halbes Einzelspiel und als ganzes Einzelspiel.
Genau, so machen
wir's. Live auf der Zone.
Ja, so sieht's aus. 2.5 Games. So, dann gucken wir noch, was es sonst noch Neues gibt, oder? Jetzt haben wir das Playoff-Rennen mal durchgetaktet für euch, damit ihr bestens Bescheid wisst für den morgigen Samstag. Und dann gehen wir noch zu den neuesten Neuigkeiten. Und auch da spielt ein Quarterback eine Rolle.
Die News.
Jo, genau, ich habe sogar zwei, wenn ich mich nicht verzähle, zwei Quarterback-Nachrichten. Fangen wir mit einem an, der wirklich spielen könnte, sollte, was auch immer. Jalen Hurts ist, was man so hört, weiter im Concussion-Protokoll. Kenny Pickett mit einer Rippenverletzung auch angeschlagen, soll aber spielen. Sicherheitshalber haben die Eagles noch Ian Book in den Practice-Squad geholt. Die Nummer 3 wäre Tanner McKee. Pickett wird aber spielen können. Ich gehe jetzt fast davon aus, jetzt ist heute Freitag. Die spielen am Sonntag gegen die Cowboys, 19 Uhr, ja genau, so viele Spiele. Ich rechne fast wieder mit Pickett, wenn ich ehrlich bin.
Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus. Also, aber es wäre schon irgendwie witzig, wenn dann plötzlich Tanner McKee sie zum Divisionstitel führt, weil es reicht ja ein eigener Sieg oder eine Niederlage der Washington Commanders für den NFC East Divisionstitel, aber schon eine komische und kuriose Situation dort bei den Eagles, irgendwie auch im Verlauf dann für Playoff-Vorbereitungen eventuell.
Genau, und Quarterback Nummer 2 in den News, das wäre dann ein alter Bekannter. Ja. Teddy Bridgewater kommt zurück aus der Rente. Ich weiß nicht, ob das der Plan wirklich war. Der hatte sich im Februar aus der NFL verabschiedet, wollte sich dann um sein altes Highschool-Team als Head Coach kümmern. Hat er auch gemacht. Die sind wohl gleich, wenn ich es richtig gelesen habe, sogar Champion geworden.
Ja, State Champion, ja.
Saison ist da jetzt vorbei als Champion, hat jetzt wieder Lust auf die NFL bekommen und geht zu den Detroit Lions.
Ja. Kann man machen.
Okay.
Fand ich,
welcome back.
Das kam wirklich wie Kai aus der Kiste.
Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet.
Also, total interessant. Aber ja, schön, dass er wieder da ist. Und ähnliche Situation bei den Miami Dolphins. Der Linebacker Shaq Barrett war ja eigentlich auch am Anfang der Saison, als er ist ja noch nicht ganz so lange bei den Dolphins, hat er gesagt, er hört auf mit Football. Dann hat er ja vor 4-5 Wochen war das dann gesagt, ja, ich möchte ja doch wieder weiterspielen, ist dann in Verhandlungen quasi in Anführungsstrichen gegangen mit den Miami Dolphins, die ihm jetzt zugesagt haben, dass man ihn von der Reserve-Retired-Liste runternimmt. Heißt, er ist jetzt auf der Waiver-Liste drauf. Wenn er declared, wie es so schön heißt, dann kann er auch Anfang nächster Woche am Montag von anderen Teams aufgenommen werden und dann auch in dieser Saison sogar noch spielen. Und das war ja auch so ein bisschen der Plan und das finde ich eine schöne Geste auch von den Dolphins, weil sie gesagt haben, okay, der will halt nicht bei uns und dies und das und Ananas. Eigentlich wollte er aufhören, was genau der Hintergrund ist, weiß man nicht genau, aber trotzdem eine schöne Geste, dass man dann einfach nicht sich da sperrt und sagt, na, wenn du für uns nicht spielst, sollst du für keinen spielen. Finde ich toll, weil der hat jetzt ja auch gesagt, er will nochmal irgendwie angreifen und vielleicht hört er dann ja wirklich nach dieser Saison auf. Mal schauen, wo er überhaupt landet.
Spannend wird's ja bei Calais Campbell. Da hieß ja auch schon, dass sie ihm dann keine Steine legen werden. Fragezeichen, das war jetzt nur das, was ich gelesen habe. Und man ihn dann entlässt, damit er nochmal bei einem Contender unterschreiben kann. Das wäre natürlich nochmal einer, der, egal wem, eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen Würde. Und dann nehmen wir zum Abschluss noch zwei Verletzungen rein. CeeDee Lamb, Saison aus. Der hat ja auch schon ein bisschen länger Probleme mit der rechten Schulter. Er braucht wohl keine OP, was man so hört. Sie nehmen ihn jetzt aber trotzdem raus, damit er da eben ja behandelt werden kann, dass er gesund werden kann. Geht um nichts mehr für die Cowboys, deswegen kein CeeDee Lamb mehr für Cooper Rush.
Genau, und dann auch Saison aus, jetzt offiziell bestätigt, hat sehr wenig gespielt bei den San Francisco 49ers, Left Tackle Trent Williams, auch jetzt auf IR, damit endgültig auch für die Saison raus. Und kleine News noch am Rande, die haben den Center, ehemaligen Center der Falcons und auch der Eagles mit Tennessee nochmal um 2 Jahre verlängert, also das sei nochmal euch mitgegeben, aber die San Francisco 49ers verletzten Saison ist damit jetzt auch, ja, schon durch.
Ja, und dann steht ein ereignisreiches Wochenende, vielleicht schon mit allen Implikationen der AFC in der NFC. Also du hast schon gesagt, Samstag ist es ein Dreierpack. 19 Uhr Chargers bei den Patriots. Chargers können die Playoffs clinchen, genauso wie um 22.30 Uhr die Broncos bei den Bengals. Samstag auf Sonntag 2 Uhr Arizona bei den Rams, da können die Rams die Playoffs clinchen. Sonntag dann um 18.30 Uhr die Endzone, 19 Uhr die Red Zone. 19 Uhr Einzelspiel sind eben die Cowboys ohne Lamb gegen die Eagles, da können die Eagles die Division clinchen. 22:25 schon Highlight, fast komplett dann auch, weil nicht so viele Spiele parallel sind in der Endzone, aber eben auch als Einzelspiel. Die Green Bay Packers bei den Vikings. Für die Vikings geht es wirklich drum, sich den Nummer 1 Seed noch realistischerweise holen zu können.
Ja.
Nächste Woche für den Hinterkopf gegen die Lions. Also das wäre auch schon auch noch ein heißes Duell, wenn es da um was gehen würde. Sunday Night Football, haben wir gerade schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Die Falcons bei den Commanders, für beide immens wichtiges Spiel, für die Falcons sogar noch ein Ticken wichtiger. Und Monday Night Football, dann zum Abschluss, da sind die angesprochenen Lions bei den San Francisco 49ers. Eigentlich ein tolles Spiel, nur geht's halt für die Niners leider um nichts mehr. 2.15 Uhr, das ist dann das Programm in Woche 17, bevor wir dann vielleicht noch Spannung haben in Woche 18 oder drüber reden können, wer gegen wen spielt. Oder das dann das Thema ist, wer dann gegen wen spielt.
Ja, ganz genau. Seeding. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, also das wird ein interessanter Spieltag, Woche 17. Schön, dass ihr hoffentlich mit dabei seid, dann auch am Sonntag und vor allen Dingen auch am Samstag bereits. Und dann können wir eigentlich nur noch sagen, wir hoffen nach wie vor, Weihnachten war toll und ihr kommt gut ins neue Jahr, denn dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
2025.
Das war's von uns in diesem Jahr.
Stimmt,
das ist immer dieser klassische Spruch, ne? Und dann sind es ja nur ein paar Tage. Naja, so ist das.
Guten Rutsch auf jeden Fall. Bis 2025.
Kommt
vielleicht
gut rein.
Mit ein bisschen Playoff-Spannung. Wer weiß.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.